Hallo und herzlich willkommen in unserem Hundeglücklich-Podcast, dein Podcast für eine liebevolle Verbindung. Wie schön, dass du da bist und zuhörst.
Ja, hallo auch von mir. Heute machen wir weiter mit unserer A bis Z-Folge und letzte Woche haben wir ja bei K wie Konsequenz aufgehört und würden heute mit dem Buchstaben L wie Leine weitermachen.
Genau. Dann starten wir mal mit der Leine. Was sagen wir dazu? Also vielleicht wollen wir sagen, dass die Leine an sich ein Sicherheitstool sein kann, also dass wir die nicht verteufeln, aber dass wir auf alle Fälle auf der anderen Seite auch sehr achtsam damit umgehen wollen. Also dass wir bewusst uns darüber sind, dass die Leine ja in irgendeiner Form den Hund schon einschränkt, auch wenn es eine lange Leine ist, ist es schon eine Einschränkung von der Bewegungsfreiheit und oder vielleicht auch von der Entscheidungsfreiheit und dass wir uns dessen bewusst sind und dass wir darum die Leine immer sehr achtsam im Prinzip einsetzen und überlegen, was erwarten wir überhaupt von dem Hund. Und das ist uns zum Beispiel, ist es ja nicht wichtig, ob die Hunde jetzt auf Kniehöhe im Fuß neben uns laufen können an Lockerleine, sondern dass es für uns zum Beispiel auch völlig okay ist, wenn die Leine einfach, also wenn die Hunde vor uns laufen und der Radius dadurch größer ist, weil wir machen die Leine an dem Hund und nicht andersrum und darum dürfen wir da sehr, sehr achtsam sein und alles, was so Korrekturen über die Leine oder sonstiges lehnen wir auf alle Fälle ab.
Ja, voll. Die Leine ist nicht in dem Sinne ein Erziehungshilfsmittel,
Genau.
über das man irgendwie den Hund lenkt oder erzieht, wie du es gesagt hast, genau.
Absolut.
Dann kommen wir mal zum nächsten Buchstaben, M wie Manipulation. Also, was meinen wir damit? Unserer Meinung nach wird ganz, ganz häufig auch im Hundetraining wird der Hund in irgendeiner Form manipuliert. Und manchmal, wie soll ich das sagen? Also manchmal ist es einem vielleicht gar nicht so sehr bewusst, dass man den Hund gerade manipuliert. Und gleichzeitig aber kann es sein, dass es dem Hund halt sehr wohl bewusst ist, dass er jetzt gerade irgendwie manipuliert wird und darauf in irgendeiner Form reagiert. Also vielleicht an einem Beispiel, dann wird es ein bisschen besser. Wenn ich so früher Nina frei laufen hatte und dann habe ich beispielsweise irgendwo gesehen, dass da ein Reh ist oder ein anderer Hund oder ein Fahrrad oder was auch immer, dann habe ich instinktiv so ganz ruhig begonnen zu sprechen und habe halt so gesagt, super Nina, so schön, wie du läufst und so ganz, ganz langsam und habe so versucht, dass sie irgendwie mich hört und sich vielleicht irgendwie umdreht, damit ich sie halt schnell anleihen kann.
Voll, kommt mir sehr bekannt vor. Ich habe das auch damals, hatte ich so gedacht, ich muss mich ja für Zoe irgendwie auf den Spaziergängen interessant machen, dass sie zum Beispiel nicht so einen großen Radius hat oder dass sie gerne in meiner Nähe ist und habe dann eben auch versucht, so durch meine Stimme sie da irgendwie zu manipulieren und ihr ständig irgendwas zu sagen oder irgendwie das Stöckchen zu werfen und den Zapfen und einfach nicht aus dem, wir haben da beide Spaß dran an dem Spiel, sondern die ganze Zeit mit diesem Gedanken, ich muss mich irgendwie interessant machen, dass du jetzt gerne oder dass du halt in meiner Nähe bleibst und dass du zum Beispiel nicht dahin läufst, wenn da irgendwie Menschen auftauchen oder wie auch immer, dass ich eher reagieren kann, um diesen Radius vielleicht auch irgendwie einzugrenzen. Also kommt mir sehr bekannt vor, was du gerade beschreibst. Genau, und dann haben wir noch N wie Nähe. Und da haben wir auch schon mal ausführlicher drüber gesprochen, dass wir da einfach der Meinung sind, dass wir, wenn die Hunde unsere Nähe suchen, dass es einfach ein Bedürfnis ist der Hunde und dass wir da nicht bewusst mit Absicht die irgendwie ablehnen, um das zu bestimmen und zu entscheiden, wann der Hund jetzt unsere Nähe einfordern darf und wann nicht. Das ist wieder dieser Gedanke mit diesem, ich stelle mich über den Hund und bloß der ich darf entscheiden, wann der Hund jetzt gestreichelt wird und wann nicht. Und ich darf nur entscheiden, wann der Hund zu mir kommen darf und wann nicht, sondern es ist einfach, ja, es würde uns niemals einfallen, weil wir einfach, ja, eine Familie sind. Und da geht es einfach nicht darum, dass jemand anders darüber entscheidet, sondern es ist ein Bedürfnis der Hunde. Und wenn wir die zeitlichen Kapazitäten haben, dann ist es auf alle Fälle unser Anliegen, dass wir da immer schauen, dass es sozusagen den Hunden gut geht und dass sie natürlich unsere Nähe bekommen, wenn sie die gerade brauchen und dass wir total gerne zusammen sind und sie dann kuscheln oder streicheln oder was auch immer. Und dass es auf der anderen Seite aber genauso okay ist, wenn die Hunde eben auch mal ihre Ruhe haben wollen und dass wir die halt auch akzeptieren und dann nicht gleich denken, so jetzt mag er mich nicht mehr, sondern es ist genauso ein Bedürfnis, wenn dem Hund vielleicht gerade zu warm ist oder warum auch immer, wenn er sich eben mal zurückzieht und dass wir ihn dann halt auch lassen.
Ja, voll. Voll. Ich habe nichts mehr dazu zu sagen. Gehen wir zu O wie Ohnmacht. Und ich glaube, das ist ein Gefühl, was viele von uns kennen, dass man sich in gewissen Situationen einfach fühlt, als ob man lieber im Erdboden versinken würde, dass man nicht mehr weiß, wie man jetzt die Situation noch durchstehen soll, dass man keine Ahnung mehr hat, was man noch tun kann, damit es irgendwie besser wird und dass man einfach total hilflos und vielleicht auch hoffnungslos ist. Und ich hatte das Gefühl so, so häufig früher und es war wirklich einfach. Ja, ich glaube, ich darf schon sagen, auf jedem Spaziergang so, dass es eine Situation gab oder mehrere Situationen gab, wo ich einfach dachte, Mann, ich habe mir das so anders vorgestellt, dieses ganze Zusammenleben. Und ich wünsche mir so, dass es anders ist. Ich wünsche mir so, dass Nina anders ist. Ich wünsche mir einfach alles irgendwie, dass alles sich verändert. Und das war wirklich, wirklich belastend.
Ja. Ja, also ich kann das sehr, sehr nachfühlen. Ich glaube, das geht so, so vielen so. Und also wie oft ich mich nach, gerade in Hundebegegnungen hatte ich das ganz stark, dieses Ohnmachtsgefühl, dass ich mich so, dass ich hätte gern im Erdboden versinken wollen und dass ich mich einfach auch so handlungsunfähig gefühlt habe und gar nicht mehr wusste, was wir noch alles tun sollen, damit es irgendwie sich verändert. Voll.
Ich habe ja auch
Also wenn
regelmäßig
dir.
aufspaziert. Oh, Entschuldigung, jetzt habe ich dir reingeredet.
Alles gut. Sag.
Ich habe ja auch regelmäßig auf Spaziergängen irgendwie geweint oder spätestens dann nach Spaziergängen. Also, dass ich da
Voll.
so, Mama mia, also, dass ich da echt nach Hause kam und dachte, ich mag nicht mehr, es geht nicht mehr. Und irgendwie alles, jeder Hundeschulewechsel, den ich irgendwie durch hatte, hat die Situation vielleicht kurz, die Situation kurzfristig verbessert und dann war es aber so, wie es früher war quasi.
Ja, also wir wollen euch da eigentlich nur sagen, wenn euch da gerade irgendein Thema beschäftigt, was das in euch auslöst, dann kennen wir das sehr, sehr gut. Und ja, das ist auf alle Fälle nicht so ein schönes Gefühl.
Nein, aber es kann anders sein. Und
Voll.
das, also wirklich, ich habe das, ich hatte im Fall, gerade, wann war das? Wann hatte ich so Kopfschmerzen? Am Sonntag. Am Sonntag ging es mir wirklich nicht gut. Und ich hatte mich dann dazu überwunden, wenigstens 15 Minuten mit Nina und Ronki rauszugehen. Und es hat so dermaßen fest geregnet. Es war wirklich, es war nicht normal. Dieser Waldweg, der war quasi, der ist fast schon ein Bach gewesen. Und der war so wahnsinnig eng. Und ich war so schwach. Und dann kam, also das war so ein eher enger, also Trampelpfad, könnte man das nennen. Und dann kam uns ein Mann, ein Jäger war das, mit so einem Hund entgegen und der hatte den an so einem Kettenhalsband und ich habe den gesehen und dachte schon, oh nein, jetzt auf diesem engen Weg kommt uns jetzt so ein Typ entgegen. So, ich konnte nicht wirklich gut ausweichen. Und der Hund hat dann gebellt, also sein Hund, und der Jäger hat sofort, aber so dermaßen, ich kriege jetzt noch Gänsehaut, an diesem Hund geruckt mit diesem Kettenhalsband dran, dass der Hund einfach nur aufgequetscht hat. Und dann war für Nina und Ronki fertig. Die sind wirklich, ich kann es euch, wenn man das gefilmt hätte, die sind ausgerastet. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Die haben so gebellt und dieser Weg war so eng. Und ich hatte sie an einer Schleppleine. Die waren beide an einer sehr langen Leine. Es war so rutschig. Meine Hände waren so nass und so kalt. Ich habe mich so krank gefühlt. Und ich habe dann versucht, ihre Leine kürzer zu nehmen. Und jedes Mal, wenn ich sie kürzer genommen habe, ist sie mir wieder ein bisschen durch die Hand gerutscht, weil die Leine ja auch so rutschig war. Und dieser Mann, der hat einfach nicht, der ist nicht abgebremst, der ist immer weiter. Und der war schon ziemlich nah auf uns zugelaufen. Sein Hund hat auch an der Leine gebellt. Und er hat die ganze Zeit wieder über die Leine ihn korrigiert, also über das Halsband ihn korrigiert. Und ich stand so da und ich dachte so, ich habe jetzt entweder Glück oder Pech. Entweder kann ich jetzt Nina und Ronki halten oder ich kann sie im Fall einfach nicht halten. Ich hatte sie dann so kurz an der Leine. Ich habe mich in einen Busch reingestellt und habe einfach die Leine festgehalten und gehofft, dass ich sie festhalten kann, weil ich wusste nicht, was dieser Hund vom Jäger tun würde, wenn das in Kontakt kommen würde, weil der tat mir einfach so leid und ich denke jetzt noch, also ich habe jetzt schon jeden Tag an ihn gedacht, weil er mir so wahnsinnig leid tut. Und dann ist dieser Jäger, der hätte ja nicht irgendwie gedacht, er wartet mal kurz, bis ich Nina und Ronki kurz habe, weil er hat ja seinen Hund an so einem Kurzführ, weißt du, also sein Hund hat keinen
Oh.
Bewegungsspielraum. Und ich stand dann so in diesem Busch, fühlte mich wirklich, als ob ich lieber im Bett liegen würde. Ich hatte eigentlich keine Kraft. Ich bin die ganze Zeit wieder auf den Weg runtergerutscht, weil es so nass war. Und ich habe einfach diese Leine festgehalten. Nina und Ronki haben getan. Die haben gebellt, das kann man sich nicht vorstellen. Der andere Hund hat gebellt, der Jäger ist einfach so an uns vorbeigestapft. Und danach bin ich wieder auf den Weg. Sobald der Jäger quasi weg, also sobald er schon einen Meter hinter uns war, haben Nina und Ronki sofort aufgehört zu bellen. Und dann sind wir auf diesen Weg runter. Und ich stand so da und ich dachte so, weil mir das früher passiert wäre, ich hätte, glaube ich, einfach geweint und ich weiß nicht, was ich gemacht hätte. Und das, ich stand einfach so da, ich war fassungslos über die Situation. Aber ich war so im Frieden mit Nina und Ronki, auch wenn sie quasi, ich sag's jetzt mal so, wie man das klassisch sagen würde, auch wenn sie sich verhalten haben wie kann man das jetzt sagen, wie Sau. Also, die haben sich einfach quasi, die waren ja, sie haben an der Leine gepöbelt, sie sind an der Leine eskaliert, aber ich habe sie so gut verstanden, weil ich hätte am liebsten gerne genauso laut geschrien wie sie. Also ich hätte am liebsten diesen Jäger angeschrien und gesagt, hören Sie auf, mit Ihrem Hund so umzugehen und sehen Sie nicht, wie dieser Hund leidet und lassen Sie doch das einfach sein. Und jetzt, ich ging dann nach Hause und die Situation hat mich einfach wahnsinnig belastet, weil mir der Hund so leid tat und weil ich mir dachte, kann man da nichts machen, darf man den irgendwie nicht anzeigen oder ich habe mir halt so alles überlegt, aber überhaupt, ich habe mich nicht mehr ohnmächtig gefühlt wegen Nina und Ronki und das ist so ein großer Unterschied. Und früher war ich so enttäuscht gewesen von Nina und dachte, Mann, wir müssen das trainieren. Und jetzt mittlerweile denke ich so, wenn das die Situation ist, wo die beiden dann an der Leine richtig fest bellen, haben sie einfach nur recht.
Ja. Ach Gott, das ist ja, da hat's ja einen tollen Tag.
Na, es
Und
war
dann,
wirklich,
wenn
das war
man
der
sich
einzige
noch so schlecht fühlt,
Spaziergang.
ne, dann sind die Batterien sowieso schon leer, dann kann man das noch weniger irgendwie managen.
Ja,
Ja.
und früher hätte ich von Nina halt erwartet, dass wenn ich krank bin, dass sie sich dann dementsprechend quasi zurücknimmt, was sie eh tun, weil ich habe ja gesagt, das war der einzige Spaziergang und der ging knapp 15 Minuten und der Rest des Tages haben wir im Bett verbracht. Aber früher hätte ich so gedacht, Mann, Nina, jetzt bin ich einmal krank, jetzt kannst du dich doch wenigstens dann zusammenreißen. Und das hatte ich jetzt da überhaupt nicht den Gedanken, sondern ja, wenigstens schreit den Jäger irgendjemand an, wenn ich es mich nicht traue.
Ja, das bräuchte er wahrscheinlich mal.
Ja.
Aber wahrscheinlich wird das auch nichts helfen. Oh yeah. Dann gehen wir mal weiter. Okay. Dann kommt P, da haben wir hier die Pause. Und da haben wir im Prinzip ja auch schon ganz oft drüber gesprochen, dass wir früher ganz viele Ruheübungen gemacht haben, Pausen gemacht haben, um das eben zu üben. Und ich habe es bestimmt schon 10.000 Mal erzählt, dass das ja genau unser Thema auch war, neben Hundebegegnungen, neben Jagen und Co., war eben diese Unentspanntheit und dieses, konnten eigentlich nirgendwo mal länger als eine Minute stehen, ohne dass Zoe dann angefangen hat zu fiepen und unruhig wurde und das sich dann immer auf mich übertragen hat, was mich dann irgendwann genervt hat. Ich dachte auch, können wir nicht einfach mal wie alle anderen hier entspannt sitzen oder entspannt stehen oder wie auch immer. Und ich habe da halt so ein riesen Ding draus gemacht und habe dann das genau immer geübt, habe mich dann an unterschiedlichste Orte gesetzt, gestellt und erwartet, dass Zoe da ruhig ist, dass sie da zur Ruhe kommt und habe das halt versucht zu üben und hatte eben genau die ganze Zeit diesen Gedanken, dass ich Zoe in diesem Verhalten ändern will und dass es doch endlich besser werden soll. Und das hat Zoe halt so fest gespürt. Das ist ein bisschen das, was wir vor uns gesagt haben zum Thema Manipulation. Und es hat eben zunächst geführt, weil ich da so sehr diesen Fokus darauf hatte, das zu verändern und halt durch noch mehr Training und Kontrolle das eigentlich nur noch schlimmer gemacht habe, weil ich ihr gar nicht zugetraut habe, dass sie auch einfach selbstständig entspannen kann. Und mittlerweile, ich bin wirklich jeden Tag so dankbar, wenn wir, gerade jetzt im Sommer machen wir so oft irgendwo Pausen und setzen uns ans Wasser oder auf die Wiese. Und die beiden sind einfach, ja, total entspannt und legen sich dazu und ja, wirklich. Das ist so ein Riesenunterschied. Und ganz oft bin ich jetzt auch, wenn, also Nele zum Beispiel, letztens waren wir an einem Bach und Nele springt da ins Wasser und hüpft da rum und macht da so ihre Pause. Und wenn Zoe dann, war sehr warm an dem Tag, hat sich neben mich ins Gras gelegt und ist dann sogar wie eingeschlafen und hat so wirklich da vor sich hergedöst. Und das war damals undenkbar, dass das jemals irgendwann draußen passieren würde, dass sie sich so entspannen könnte draußen. Und genau. Also, Pausen machen sollte einfach was sein, was man von sich aus gerne macht und nicht, um das die ganze Zeit zu üben und dann diesen Druck damit aufzubauen, weil dann funktioniert es meistens nicht.
Ja, voll, voll. Ja, absolut. Zu 100%. Wir kommen zum nächsten Buchstaben und das ist Q. Und ihr denkt vielleicht, ja, wir haben bei Q sicher nichts gefunden. Oh doch, wir haben was gefunden, nämlich Q wie Querdenker. Und was meinen wir mit dem? Manchmal, und das erleben wir ja eigentlich täglich, auch insbesondere auf Social Media, ist es schwierig oder wahrscheinlich ist es immer schwierig, wenn man in eine andere Richtung denkt oder in eine andere Richtung geht, wie das die breite Masse macht, weil es kommen dann halt häufig Sätze wie, aber das war schon immer so, das hat man schon immer so gemacht. Und dass man da gerade, wenn man die Person ist, die das ein bisschen initiiert oder die gemeinsam mit anderen Personen sagt, hey, so wie es aber jetzt schon immer war, finden wir das nicht gut und wir würden das gerne ändern für uns. Dass man auf Gegenwind stößt und dass man da sich auf diesen Gegenwind quasi vorbereiten kann, aber dass dieser Gegenwind im Idealfall nicht dazu führt, dass man aufgibt.
Ja, ich sage mir dann auch immer, alles hat irgendwann mal neu angefangen und es gab immer jemanden, der im Prinzip einen neuen Weg gegangen ist und wo vielleicht erstmal der Gegenwind gekommen ist und viele gesagt haben, nee, es war doch schon immer so. Und dann ist auch irgendwann das Normal. Und unser Ziel ist es ja auch, dass irgendwann das Normal ist, dass man friedlich und gleichberechtigt mit den Hunden zusammenlebt und dass dieses alte Alpha Tier-Ding und diese Dominanzgeschichte dann irgendwann so veraltet ist, dass man sagt, ja, damals wurde das noch so gemacht, aber heute nicht mehr.
Ja, voll.
Ja. Genau. Dann haben wir R und da haben wir die Rasse aufgeschrieben. Das haben wir im Prinzip in Teil 1 haben wir das schon angesprochen, wo wir so gesagt haben, dass wir da ungern Hunde in bestimmte Schubladen stecken, dass wir sagen, ah, der Hund hat die Rasse, ah, das ist aber ein krasser Jagdhund und das ist ein Hütehund und das ist der verfressene Hund, weil der hat die Rasse, weil damit würden wir ja sagen, dass alle Hunde dieser Rasse genau gleich sind. Also klar kann es gut sein, alle Hunde irgendwie genetisch irgendwas mitbringen und dass sie bestimmte Vorlieben haben, aber dass es nicht heißt, dass bloß weil der Hund der einen Rasse angehört, dann genauso ist. Und ich habe ja zum Beispiel damals, also ich habe in einer Ergotherapie gearbeitet und hatte halt den großen Wunsch, dass ich einen Therapiehund habe und dass ich so eine Therapiehundeausbildung mache. Und eigentlich bloß aus diesem Grund bin ich damals, habe ich mich halt dann auch so, weil ich es einfach nicht besser wusste, halt damit, weil auch mir jeder gesagt hat, ja, wenn du sowas machen willst, dann musst du dich halt vorher genau damit beschäftigen, welcher Hund und welche Rasse da passt. Und habe mich dann halt genau mit diesen typischen Rasseeigenschaften beschäftigt und habe halt darum auch gedacht, okay, darum muss es dann halt ein Hund vom Züchter sein, damit ich im Prinzip das dann machen kann mit dieser Therapiehundeausbildung, sonst geht das alles nicht, wenn der schon eine Vorgeschichte hat und so weiter. Und mittlerweile denke ich da halt einfach ganz anders drüber, dass es das alles gar nicht braucht, sondern dass jeder Hund so individuell ist und dass man da einfach nicht diese Schublade aufmachen darf und sagen kann, das ist jetzt Hund Rasse XY und darum bist du jetzt so und so. Und aber klar, wenn man halt, oder bei mir war es einfach so, dass ich vorher noch nie mit einem eigenen Hund, sag ich mal, zusammengelebt habe und da würde das von allen Seiten so gesagt und da habe ich halt drauf vertraut und dachte, ja, okay, dann will ich das jetzt richtig machen und beschäftige mich dann halt so damit. Also ich kann das auch voll nachvollziehen, wenn man da erstmal da so schaut und denkt, so, ja, es ist halt so, dass man da sehr drauf achten muss.
Ja, voll. Also ich habe ja auch mit Nina, die war ja auch immer in der Schule dabei. Und da war immer so das Thema im Lehrpersonenzimmer, ah was, das geht mit einem Hund aus dem Tierheim. Und ich dachte so, ja, also warum nicht? Aber das war wirklich so. Also ich glaube, manche Menschen haben schon noch irgendwie im Kopf, dass Hunde aus dem Tierheim einfach alle riesen Themen mitbringen und eigentlich als Hobby Menschen essen. Also so wird es ja manchmal irgendwie, also ich weiß auch nicht, ich glaube, das ist schon noch so bei vielen Menschen so, ja, in den Köpfen drin. Genau. Dann sind wir bei S, wie Spiel. Da wollen wir sagen, dass man, also du hattest das ja in der letzten Podcast-Folge auch schon gesagt, das mit dem interessant machen. Und ich habe auch ganz viel Nina fast schon gezwungen, mit mir zu spielen, aus diesem Auslastungsgedanken und dass es unsere Bindung stärkt. Aber das war halt nicht wirklich ein wirkliches Spiel, weil ich sie eben, wie gesagt, gefühlt dazu gezwungen habe. Und richtiges Spiel ist eigentlich dann, wenn es keine Regeln gibt, also wenn die Hunde einfach miteinander spielen dürfen oder sie mit uns spielen dürfen, ohne dass wir sagen, wir entscheiden über den Anfang und über das Ende des Spiels. Genau.
Ja, total. Dass man sich halt auch davon löst, von zum Beispiel von diesem, der Hund muss jetzt den Ball zu dir zurückbringen, muss vor dir Sitz machen, muss ihn dann ausspucken und darf dann
Ja.
erst losflitzen, wenn du das Kommando loslaufen gegeben hast und um gleichzeitig noch irgendwie Impulskontrolle zu üben. Und dann kann man sich mal fragen, ob das dann wirklich noch so ein tolles Spiel für den Hund ist, wenn da so viele Bedingungen dran geknüpft sind. Und Zoe und Nele lieben das viel mehr, wenn sie irgendwas haben, einen Ball oder so, auch dieses Rennspiel, dass man ihnen hinterher rennt, um sagen, diesen Ball versucht wegzunehmen. Und das finden sie viel cooler, wie einfach nur, sie bringen den zu mir und ich werf den. Das machen sie auch manchmal, wenn sie Lust drauf haben, aber es ist eben nicht unsere Bedingung an das Spiel, dass das so ablaufen muss. Dass man sich da einfach davon löst, von diesen klassischen Vorstellungen. Genau. Dann kommen wir zu T. Und da haben wir hier das Trauma. Ich glaube, da ist einfach wichtig, dass man immer auch schauen darf, dass auch Hunde innere Themen haben dürfen, die mit reinspielen ins Zusammenleben, dass man das nicht außer Acht lassen sollte. Also auch das, wenn wir bei, also immer sehr fest schauen, okay, was können wir im Zusammenleben tun? Wo können wir da noch gucken, dass sich das vielleicht noch angenehmer für die Hunde und für uns gestaltet. Sie aber nie vergessen, dass auch die Hunde bestimmte Themen mitbringen können oder dass sie bestimmte Erlebnisse haben, die halt für sie auch total traumatisierend oder so sein können und dass man da halt immer genau hinguckt, was beschäftigt auch die Hunde.
Und gleichzeitig von der anderen Seite her, du hast es jetzt sehr positiv formuliert und ich werde es jetzt kurz negativ formulieren, dass man dass man auch nicht irgendwie sagt, ja, das ist halt ein Trauma und sich fein rausnimmt, weil ich sehe, es ist, ich habe, glaube ich, schon mal in einer Podcast-Folge, wir haben da schon mal darüber gesprochen, Alexandra, ich glaube beim Deckentraining, wo dieser Hund diese Pfote nicht im Bettchen hatte, weißt du, sondern so leicht außerhalb. Und die Person, die wird mir, wurde mir letztens wieder angezeigt. Und die hat eben immer stark traumatisierte Hunde. Und sie quasi rechtfertigt dann gewisse maximal aversive Methoden über das Trauma. Sie sagt, ja, das muss man schon nicht bei jedem Hund machen, aber wenn der Hund so ein starkes Trauma hat, dann führt kein Weg an dem und dem vorbei. Und das dem und dem ist dann ein Leinenruck oder eine richtig krasse Korrektur. Und dass man, also eigentlich so wie du es formuliert hast, ist eben viel schöner, dass man sagt, man hat ja schon überall geschaut und wenn dann was übrig bleibt, dann darf man auch wirklich sich bewusst machen, das kann auch der Hund schon irgendwie mitbringen. Aber gleichzeitig darf man nicht einfach sich aus der Verantwortung rausnehmen und sagen, ja, ich muss bei mir eigentlich nichts ändern, ich muss nichts am Zusammenleben verändern, weil es ist einfach der Hund, der ein Trauma hat.
Und schon gar nicht irgendwelche aversiven Methoden damit
Ja,
rechtfertigen. Also dafür gibt es
Horror.
einfach keine Rechtfertigung. Ja.
Horror. Dann kommen wir zum nächsten. U wie Urvertrauen. Wir haben Urvertrauen und Urlaub. Zu Urlaub haben wir ja eine Podcast-Folge, da könnt ihr da reinschauen. Also eine eigene Urlaubsfolge haben wir ja gemacht. Und das U wie Urvertrauen passt eigentlich auch so ein bisschen gut zum Thema Trauma. Also Urvertrauen, wenn wir ein gutes und starkes Urvertrauen haben, dann hilft es uns ja enorm, schwierige Situationen im Alltag quasi zu bewältigen und quasi uns selbst zu vertrauen, dass wir irgendetwas schaffen. Und was wir schauen können, ist, dass wir dieses Urvertrauen beim Hund, dass wir das gemeinsam wieder stärken, dass er sich wieder Dinge viel, viel mehr zutraut, dass er weiß, er ist quasi gut verwurzelt, dass er weiß, bei uns ist er sicher und dass er so auch in schwierigen Situationen langfristig ja ruhig bleiben kann und dass er, ja, nein, ich sage nichts mehr, ich glaube, ich habe es gesagt, was ich sagen wollte.
Voll und auf der gleichen Seite, dass wir auch bei uns schauen dürfen, ob wir
Ja.
denn dieses Urvertrauen haben, weil das spielt ja auch eine große Rolle, gerade wenn man sonst, also wenn es einem total schwer fällt, so die Kontrolle abzugeben und zu sagen, ich
Ja.
lasse es jetzt mal den Hund die ganze Zeit zu beobachten und zu kontrollieren und zu bestimmen und für ihn Entscheidungen zu treffen. Wenn ich da merke, oder ist bei mir ein riesen Widerstand, so die Kontrolle abzugeben, dann kann das auch ein Zeichen dafür sein, dass man selber mal bei sich gucken darf. Wie ist denn mein Urvertrauen und wie sicher fühle ich mich denn und warum fällt es mir denn so schwer, Kontrolle abzugeben? Das kann auch ein Teil davon sein. Darum schauen wir ja bei Oana immer beide Seiten an. Also einmal den Hund, aber auch uns, was da bei unserer Innenwelt so abgeht.
Ja, voll, voll.
Genau. Dann haben wir Pau, und da haben wir vegan, hier steht. Und Nadine und mir ist ganz wichtig, dass die Liebe nicht bei den Hunden endet, sondern dass es sich auf alle Lebewesen bezieht. Also, dass wir nicht sagen, ja, nur die Hunde sind jetzt gleichwertig und da schauen wir, dass wir da denen gerecht werden und dass wir frei und bedürfnisorientiert und gleichwertig mit ihnen zusammenleben, sondern dass wir da eben keinen Unterschied machen zu anderen Lebewesen. Und das ist uns ganz, ganz wichtig. Also uns persönlich, dass wir da, ja, danach leben wir einfach. Dass unser Ziel ist, dass wir das auf alle anderen Lebewesen genauso übertragen können. Anna, genau.
Ja, voll. Und ich musste letztes Mal so lachen. Unter welches Reel war denn das? Ich weiß es nicht. Irgendwie unter ein Reel, dass man den Hund lieben soll und bla bla bla. Halt so ein ganz positives Reel, was irgendwie unsere Philosophie darstellt. Hat so, es war ein Mann drunter geschrieben, ja, bravo. Und der nächste Schritt ist jetzt, dass wir alle unsere Hunde vegetarisch ernähren. Was soll das? Hört auf, Mädchen, oder so hat er geschrieben. Und dann habe ich ja das dir geschickt, Alexandra, und habe so gesagt, soll ich jetzt drunter schreiben, dass Lena Ronke so und Nele sogar vegan leben, oder soll ich das lassen? Wir haben es dann natürlich gelassen. Aber genau, also dass wir eigentlich schauen, das ist uns halt auch wichtig, dass wenn wir mit Hunden zusammenleben, dass jetzt da daraufhin nicht irgendwie ganz viele andere Tiere sterben.
Ja.
Weil das, also den Hund irgendwie streicheln und das Schwein dann essen, ist halt irgendwie etwas, was wir nicht mit uns, ja, mit unseren ethischen Vorstellungen vereinbaren können.
Genau.
Gut, dann kommen wir zu W wie weglaufen. Das ist ja ein Thema, was wahrscheinlich viele von uns kennen und auch Alexandra und ich kennen das ganz, ganz, ganz gut. Und das ist auch irgendwie, kann man das zu O mit Ohnmacht irgendwie zusammen mit Ohnmacht zusammenführen, weil man sich in den Situationen einfach wahnsinnig ohnmächtig fühlt. Und wir kennen das Gefühl sehr, sehr gut. Und das war, es ist etwas, ja, was ich glaube, neben den Hundebegegnungen wahrscheinlich ganz, ganz viele Menschen beschäftigt. Also ihr seid da nicht alleine, wollen wir euch sagen.
Absolut. Und dann haben wir noch als letzten Punkt Z und da haben wir die Zweifel. Und auch die Zweifel sind ganz normal. Und das haben wir in der Vor. Nee, nein, wir ist jetzt nicht. Ich weiß nicht, das ist schon eine Weile her. Wir haben ja einmal eine Folge darüber gemacht, wo wir euch auch so mitgenommen haben, wie so bei uns der Weg war vom Training in dieses freie, gleichberechtigte Zusammenleben und dass da, ja, dass es nicht so einfach war, dass es so, ja, lassen jetzt alle Kommandos weg und jetzt ist alles Friede, Freude, Eierkuchen, sondern dass wir genauso viele Zweifel hatten und dass wir uns oft gefragt haben, okay, ist das jetzt wirklich der richtige Weg und funktioniert das denn auch und ist es so gut, wie wir das jetzt machen. Und wir hatten natürlich ganz, ganz viele Zweifel. Und
Ja.
uns hat es, glaube ich, auch immer geholfen, dass wir uns immer wieder daran erinnern, warum machen wir das? Also warum sind wir diesen Weg überhaupt eingeschlagen? Warum haben wir uns dazu entschieden? Und wenn unser Wert halt einfach dahinter ist, dass wir wirklich das den Hunden zuliebe und natürlich auch uns zuliebe machen wollen, dass wir halt die Hunde sehen wollen, dass wir die Bedürfnisse sehen wollen, dass wir wieder ja, uns gleichwertig fühlen wollen, dann kann man sich immer wieder daran erinnern, auch wenn es mal schwer ist, sozusagen, und wenn es nicht sofort sich alle Themen lösen, sondern ja, es einfach manchmal eine gewisse Zeit braucht und dass Zweifel normal sind und dass man sich einfach immer wieder erinnern darf, warum man denn diesen Weg überhaupt eingeschlagen hat.
Voll. Und X und Y, habt ihr gemerkt, haben wir ausgelassen. Also wenn ihr
Genau.
zu X und zu Y Begriffe habt, die zum Zusammenleben mit Hunden passen, schickt uns die gerne. Wir sind da sehr gespannt. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Folge wieder.
Genau. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben.
Tschüss.
Macht's gut. Tschüss.